Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Sachsen ist im Erdbeerfieber und blickt in diesen Tagen gespannt nach Döbeln. Dort wurde am 23. März Karls Erlebnisdorf eröffnet. Was können Besucher dort also ab jetzt erleben? Und wie kam eigentlich Karls nach Mittelsachsen? Und was steckt alles hinter dem Unternehmen, bei dem es ursprünglich mal nur um den Anbau und Verkauf von Erdbeeren ging? Damit willkommen in dieser Ausgabe Thema in Sachsen bei sächsische.de. Mein Name ist Fabian Deike und ich spreche jetzt mit dem Mann, der es geschafft hat, aus Erdbeeren ein Erlebnis zu machen. Mir zugeschaltet per Videoanruf der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, das hinter der Marke Karls steht. Guten Tag, Robert Dahl.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Dahl, es gibt viele Fragen, die ich Ihnen gern stellen möchte. Mir geht es aber fast genauso, wie wenn ich in Ihren Erlebnisdörfern bin. Ich weiß einfach nicht, womit ich anfangen soll. Ihr Unternehmen ist eben nicht nur Erdbeeren, es ist nicht nur ein Vergnügungspark, es ist nicht nur eine Verkaufshalle. Ich vermute aber ganz stark, Sie haben sich in den vergangenen Monaten klar auf eine Sache konzentrieren können, das neue Erlebnisdorf in Döbeln. Was waren denn Ihre Eindrücke vom Eröffnungswochenende, auf das Sie jetzt so lange hingearbeitet haben?
Ach, das war schon ein wirklich besonderes Gefühl. Also, weil wir waren natürlich alle auch etwas ermattet, so von diesem Endspurt. Und auch das ist dann, wie das leider immer so ist, auch diese letzte Nacht vor der Eröffnung, da haben wir dann doch noch irgendwie so bis 1-2 Uhr gebraucht, um dann so die letzte Schubkarre noch aus dem Weg zu räumen, sozusagen. Mit dem ganzen Team. Und dann war das eigentlich ein wunderschöner Moment. Auch so, man fühlte sich so ein bisschen erleichtert und gelöst, dass wir es geschafft haben, erstmal diesen Termin zu halten. Und als dann um 9 Uhr da dieses rote Band durchgeschnitten wurde und draußen standen ja dann auch plötzlich schon auf dem aufgeräumten Parkplatz dann 500 oder so Gäste waren es, glaube ich, ungefähr, die dann schon da warteten. Und der Ministerpräsident Kretschmer und der Oberbürgermeister von Döbeln, Herr Liebhauser, die standen neben mir und dann haben wir das rote Band durchgeschnitten. Und dann war da, das war wirklich was ganz Besonderes, das kannte ich noch gar nicht, eine Schalmeienkapelle, die dann quasi mit uns einmal durch dieses Ganze, erst durch den Manufakturmarkt und dann durchs Erlebnisdorf gezogen ist. Das war richtig schön einfach. Also ich habe das sehr genossen, diesen Moment.
Sie sprachen gerade schon an, es standen vor der Eröffnung oder oben bei, als es losging, 500 Menschen draußen. Wie viele sind denn tatsächlich dann über das ganze Eröffnungswochenende gekommen? Gibt es schon so eine erste Bilanz?
Ja, also wir haben leider, also es gibt wir hatten extra so eine Zählanlage, die haben wir an allen Standorten so in der Corona-Zeit, da mussten wir die mal irgendwann einbauen, weil es da diese Beschränkungen gab mit Besucherzahlen und so. Und seitdem haben wir die eigentlich so ein bisschen lieb gewonnen, weil wir dadurch ja auch wissen immer, wie viele Gäste so da waren und so. Die hat aber leider versagt. Das war doof. Die hatten wir noch letzte Woche eingebaut und die hat dann aber irgendwie, ist dann irgendwann ausgestiegen. Aber wir können natürlich trotzdem so sehen an den Kassenbons und so weiter, dass es auf jeden Fall mehrere tausend Besucher an beiden Tagen da waren, also sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag. Und ich habe es so empfunden als voll, aber nicht so, es fühlte sich nicht stressig an. Also alle konnten noch dastehen, wo sie stehen wollten und auch die Wartezeiten an den einzelnen Attraktionen, die waren eigentlich okay. Also da waren wir so ganz zufrieden, dass das so sich immer noch ganz gut anfühlt.
Man muss dazu sagen, es war auch nicht unbedingt das beste Wetter, Regen. Stimmt. Wobei, Sie sind Norddeutscher, das relativiert das vielleicht nochmal, das Wettergefühl.
Aber auch nur zum Teil. Also ich meine, wir Norddeutschen wissen auch gutes Wetter zu schätzen. Aber so als Erdbeerbauer in meiner Erdbeerbauernrolle habe ich auf jeden Fall eins gelernt, dass ich aufgehört habe, mir in irgendeiner Weise Sorgen über das Wetter zu machen, weil das definitiv ja sicher ist, dass wir das nicht ändern können. Und insofern nehmen wir das immer so hin, wie es ist. Und aber da haben Sie recht, das wird sicherlich vielleicht dazu geführt haben, dass etwas weniger Leute gekommen sind, als gekommen wären, wenn es jetzt auch noch total schönes Wetter gewesen wäre. Vielleicht hat es denn auch im positiven Sinne ein bisschen geholfen, da nicht das zu einem Chaos werden zu lassen. Also ganz gut vielleicht.
Naja, der Frühlingsanfang ist jetzt durch, die wärmere Saison kommt, das heißt, es wird da sicherlich noch den einen oder anderen Tag geben, wo es etwas voller sein wird als am Eröffnungswochenende. Von meinen Kollegen aus Döbeln weiß ich, dass sie in den letzten Wochen dauerhaft auf der Baustelle unterwegs gewesen sind. Ja. Jetzt erinnerte tatsächlich am letzten Wochenende, also am Eröffnungswochenende, gar nichts mehr daran, dass bis kurz vor knapp gearbeitet wurde. Sie sagten vorhin, bis nachts irgendwie 12:45 waren sie dann noch zugange. Ist denn auch wirklich alles fertig geworden und hat bis auf den Zähler, den Sie schon erwähnt haben, auch alles funktioniert?
Ja, das ist so. Also wir haben noch am Freitagnachmittag um 15 Uhr, da hatten wir noch einmal mit allen, es gibt an jedem Standort von Karls sogenannte Teammanager, die dann also in den verschiedenen Disziplinen, also für die Gastronomie, für den Handel, für die Erlebnisse und so weiter, plus diejenigen, die das hier auch aus Rübershagen betreuen, diese verschiedenen Bereiche, da hatten wir dort ein Meeting gemacht und haben dann beschlossen, also ich hatte dann schon angekündigt, dass sicherlich im Betrieb etliche Mängel festgestellt werden, also kleinere oder größere, vielleicht auch Baumängel. Und wir haben dann beschlossen, eine WhatsApp-Gruppe zu gründen. Ich glaube, da sind 22 Personen drin, also eine für Mängelliste Döbeln heißt die. Und da sind jetzt eben auch am Wochenende schon so, ich glaube jetzt bis heute ungefähr so gut 50 Nachrichten reingekommen, also mit Bildern und Beschreibungen von, aber das sind sehr kleine Mängel, dass vielleicht irgendwie eine Tür mal in die falsche Richtung aufgeht oder an irgendeiner Stelle der Warmwasserboiler nicht funktioniert. Oder es waren bis jetzt noch keine Megakatastrophen und wir fangen jetzt am Donnerstag an, diese Mängelliste halt abzuarbeiten. Und das wird uns sicherlich auch noch ein paar Wochen so begleiten. Dann.
Also wird ab und zu vielleicht mal ein Transporter von einer Baufirma dastehen, aber keine Baufahrzeuge mehr.
Genau, also da sind heute jetzt auch schon, also bei den drängendsten Dingen, also dass da natürlich irgendwie vom Klempner und vom Elektriker, das sind so die beiden Gewerke, die natürlich dann sehr gefragt sind jetzt, die sind heute schon, haben da die Arbeit aufgenommen, aber das ist nicht mehr, im Gegenteil, also unser einer Bauleiter, Mike, der da auch viele Zeit jetzt verbracht hat, viel Zeit in den letzten Monaten, der ist jetzt heute mit einem kleinen Team vor Ort da, um noch so die letzten, also hinter den Kulissen, also wir haben ja sehr viel Ehrgeiz gehabt, dass der Parkplatz und nach vorne hin das eben alles nicht mehr an Baustelle erinnert. Aber es gibt ja noch so Bereiche, wo man nicht so reingucken kann. Da haben wir das natürlich in der Nacht dann noch so hingeschoben, die letzten 10 Baumaschinen und auch noch viel Material. Hm. Und das wird heute in den nächsten, also bis Mittwoch ist jetzt so das Ziel, das eben alles abzutransportieren, um da wirklich den Betrieb dann so zu haben, dass der auch in keiner Spur mehr nach Baustelle aussieht.
Naja, jeder hat so einen Raum im Keller, also insofern.
Ja, das ist so, wir nennen das auch immer so oder vergleichen das hier unsere Projektleiterin Diana, die dafür für alle Bauformen ja bei Karls verantwortlich ist, die vergleicht das immer mit so einem Schrank, wenn der Besuch kommt, wo man dann nochmal alles reinfeuert, was irgendwo noch rumliegt und den darf man dann um Gottes Willen nicht aufmachen und so ein Schrank, der ist bei uns so ein Platz dahinter dem Gebäude, so einen haben wir auch.
Ja, also gut versteckt sozusagen. Döbeln vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich jetzt noch nicht damit intensiv beschäftigt haben. Ganz kurz gesagt, was gibt es in dem Erlebnisdorf jetzt zu erleben? Was sind da für Attraktionen?
Also es gibt natürlich so die Karls-Klassiker, die auf keinen Fall ja fehlen dürfen. Das ist zum Beispiel unsere Traktorbahn. Mit der hat das ja alles mal angefangen, so die Karls-Geschichte. Und da würden wir nie auf die Idee kommen, irgendwie ein Erlebnisdorf ohne Traktorbahn zu bauen. Es gibt den Indoor-Spielplatz, die Kartoffelsackrutsche, die in Döbeln aber Senfrutsche heißt aus bestimmten Gründen. Und überhaupt auch Spielplätze, Hüpfkissen natürlich sind bei uns auch sehr wichtig. Und dann gibt es aber auch Eigenarten, die Döbeln spezifisch besonders sind, die wir jetzt zum ersten Mal haben. Das ist zum Beispiel diese Maisscheune, die mich sehr fasziniert. Die hatte ich mal auf einer USA-Reise erst im Oktober kennengelernt und die haben wir dann noch so in letzter Sekunde quasi da so reingeschoben. Da passte das gerade noch so zwischen zwei Gebäude irgendwie. Wo man, also das ist, wenn man so, muss man sich vorstellen, wie so ein neu interpretiertes Bällebad. Und statt Bälle gibt es dort halt 120 Tonnen Maiskörner, in denen man sich da durch die Gegend wühlen kann. Und das hat man schon am Wochenende beobachten können, dass das, also viele Kinder insbesondere natürlich da viel Spaß dran hatten. Dann haben wir dort noch diese Porsche-Tonnen-Rallye. Das sind so zwei über 60 Jahre alte Porsche-Trecker, die wir haben renovieren lassen. Und hinter denen sind so lange Anhänger, so Zweierfahrzeuge, wo man dann drin sitzt, jeweils, also 20 Personen insgesamt pro Porsche-Trecker, die dann da einmal rund um unser zukünftiges Maisfeld fahren. Und dann gibt es noch eine Holzkugelbahn, wo so Holzkugeln, also von Kindern oder natürlich auch Erwachsenen, irgendwo an bestimmten Punkten gestartet werden. Und dann rollen die quasi durch einen bis zu 40 Meter langen Parcours. Die Kinder rennen den Kugeln hinterher, also es geht dann immer so bergab. Und wenn die Kugel unten angekommen ist, denn meistens nehmen die dann und rennen dann wieder nach oben, sodass die nach anderthalb Stunden sehr müde sind. Das finden dann Eltern zum Teil auch ganz schön.
Als sie das so erzählt haben, habe ich tatsächlich genau an diesen Aspekt gedacht. Danach sind sie schön Knüller auf jeden Fall.
Ja.
Und auch ein Stichwort, was man noch sehen kann oder was man natürlich bemerkt, wenn man dort durchgeht. Es gibt ein Bockwurstland. Was haben jetzt Erdbeeren mit Bockwürsten zu tun?
Das ist auch so ein Zufallsprodukt gewesen, dieses Bockwurstland, so auf dem Weg so in Richtung Fertigstellung, weil wir, als wir noch in unseren Planungsrunden, also vom Design her saßen, da sind wir irgendwie mal über so die Geschichte gestolpert, dass also Döbeln also eine relativ lange Tradition hat in der Bockwurstherstellung und auch in der Senfherstellung. Also die Firma Mardersenf, die gibt es bis heute, die Döbelner Bockwurstwerke. Und dann ist es so, dass wir natürlich auch sehr viel Zeit auf der Straße verbracht haben in den letzten Monaten, weil wir ja hier von Rostock nach Döbeln 400 Kilometer, diese Strecke haben wir also öfter mal zurückgelegt. Und da sind wir auch um die eine oder andere Bockwurst an der Autobahnraststätte nicht herumgekommen. Und irgendwie hat sich dann da so ein komisches Bild im Kopf ergeben, hatten wir irgendwann dieses Wort Bockwurstland mal ausgesprochen und fanden das so lustig und komisch eigentlich, so skurril. Und haben dann angefangen, da am Anfang mehr so ein bisschen aus Spaß eigentlich drüber zu, so mit also Bockwurst Schaukel und Bockwurst dies, Bockwurst das, denn dieses Restaurant Dreigangmenü, wo es also Bockwurst Brot und Senf gibt. Und dann haben wir aber irgendwann gesagt, ja, warum machen wir das nicht eigentlich wirklich? Und das ist auch, ja, also bringt viele zum Schmunzeln. Ich habe gehört, dass wir haben da auch so einen Merchandise-Artikel für gemacht oder fünf insgesamt. Einer davon ist ein T-Shirt, wo drauf steht Sternzeichen Bockwurst. Und da habe ich gestern gehört, dass das schon ausverkauft ist. Also da irgendwie scheint das doch viele Leute zu belustigen.
Ja, vielleicht auch tatsächlich dann in der Region, da geht es halt um die Wurst.
Kann man so sagen.
Die Menschen kennen das. Das wird sicherlich auch eine regionale Verwurzelung dann haben oder auch Anklang finden, diese Idee, dass da ein Bockwurstland eben da ist. Döbeln ist Ihr sechster Vergnügungspark in Deutschland. Sie sind mit diesem Vergnügungspark jetzt nach Sachsen gekommen. Dass Sie nach Sachsen kommen wollen, ist schon sehr lange bekannt. 2015 hat es bereits Gespräche gegeben, damals allerdings noch mit der Gemeinde Bannewitz bei Dresden. Jetzt haben Sie 9 Jahre später in Döbeln eröffnet. Das klingt auch 9 Jahre nach einer ziemlich langen Erlebnisreise durch Sachsen. Wie war die denn so?
Ach, die war auf jeden Fall schön. Wir haben ja bei der Gelegenheit Christoph Fröse, den Bürgermeister von der Gemeinde Bannewitz, der inzwischen leider verstorben ist, kennengelernt. Der hat sich also sehr stark um Karls, also um uns bemüht und war auch damals, das weiß ich noch, im März 2016 sogar bei der Eröffnung von unserem Erlebnisdorf auf Usedom persönlich extra dahin gefahren und um nochmal auch daran zu erinnern, dass das vielleicht auch eine sehr schöne Idee wäre, nach Sachsen zu kommen. Und dann haben wir auch in Bannewitz sehr viel Energie reingesteckt in den Entwicklungsprozess. Und leider hat es dann am Ende am Grundstückserwerb, also ist es gescheitert. Das war so ein kleines Stückchen Grundstück, was da einfach noch fehlte, aber ein sehr entscheidendes, weil es war die Überfahrt, was wir dann am Ende nicht bekommen haben. Und dann haben sich die Pläne da zerschlagen. Das war wirklich auch ein trauriger Moment schon irgendwie auch für Herrn Fröse insbesondere, der da so viel Kraft reingesteckt hat. Und dann mussten wir aber irgendwo eine neue Entscheidung fällen, irgendwas suchen. Und Herr Liebhauser, der Oberbürgermeister wiederum von Döbeln, der hatte schon, ich glaube, ein Jahr vorher irgendwann mal nach einem Ostseeurlaub uns hier einen Brief geschrieben und Döbeln eben ins Spiel gebracht. Ich hatte ihm damals dann abgesagt schriftlich und erinnerte mich dann aber daran, nachdem das in Bannewitz sich zerschlagen hat, daran. Und dann haben wir einfach gefragt, ob das noch aktuell ist. Mhm. Es war noch aktuell und so ging das dann eigentlich wiederum sehr schnell in Döbeln.
Mhm. Ich würde gerne nochmal bei diesem Aspekt Bannewitz bleiben. Das ist natürlich sofort direkte Nähe zu Dresden an der Großstadt dran. Tat das damals weh, dass genau das nicht geklappt hat?
Ja und nein. Also wir hatten, sagen wir, uns so stark auf Bannewitz fokussiert, hatten uns da auch total mit identifiziert, auch durch diese Nähe zu Dresden. Und das ist ja wirklich ein Steinwurf nur von Dresden entfernt, dass wir eigentlich den Blick für andere Grundstücke gar nicht mehr so richtig offen gehalten haben. Und nachdem das dann aber, als wir dazu gezwungen waren, da fand ich dann eigentlich, dass doch Döbeln in diesem Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz vielleicht sogar für Karls noch der bessere Standort ist, jetzt rückblickend.
Sie haben auch mal gesagt, dass Sie alle 90 Minuten in Deutschland ein Erlebnisdorf eröffnen wollen. Wenn man sich jetzt Döbeln hernimmt, auf die Karte schaut, ist das genau die Mitte von Sachsen. Jemand, der aus Görlitz kommt, der hat es genauso wie weit wie jemand, der aus Plauen kommt. Wer aus Dresden kommt, fährt so lange wie jemand, der aus Leipzig anreist. Ist Döbeln so gesehen vielleicht dann doch auch der bessere Ort?
Ich denke schon. Also Döbeln, also wie gesagt, wir haben es erst später erkannt, aber so nach und nach ist uns dann bewusst geworden, wie genial eigentlich dieser Standort ist und auch wie sehr das so der Mittelpunkt, ich meine, der Landkreis heißt vielleicht auch nicht umsonst Mittelsachsen, schätze ich mal. Ich habe das jetzt nicht genau nachgerechnet, aber Herr Liebhauser hatte am Sonnabend in seiner Rede gesagt, dass in 60 Minuten 3 Millionen Menschen aus Sachsen, also zu Karls kommen können. Und das ist da schon enorm.
Es ist auch so, dass wenn man jetzt die letzten Wochen vor allem sich anschaut, was auch an Berichterstattung zu dem ganzen Thema Baustelle gelaufen ist, man hat das Gefühl, dass man auch in Döbeln sehr positiv mit der Nachricht umgegangen ist, da kommt jetzt ein großes Unternehmen, baut da was Großes auf. Wie war Ihr Gefühl? Wie sind Sie dort vor Ort aufgenommen worden von den Menschen?
Unglaublich positiv, nett, wirklich begeistert eigentlich, kann man fast sagen. Und auch, wir haben unglaublich viel Unterstützung bekommen. Wir brauchten auch in den letzten Wochen insbesondere immer mehr, als wir gemerkt haben, okay, das wird an der einen oder anderen Stelle knapp mit irgendwelchen Gewerken. Und dann haben wir so regelrechte Aufrufe gestartet, da hat die Stadt Döbeln auch ein bisschen mitgeholfen, noch für die ein oder anderen Gewerke, also noch zusätzliche Baufirmen zu akquirieren auf die Schnelle. Und auch da gab es überhaupt gar keine Befindlichkeiten, dass die sagen, ja, jetzt kommt ihr so ungefähr an, ne? Also hätte ja auch eine mögliche Reaktion sein können. Aber nein, ganz im Gegenteil, die haben da alle wirklich beherzt mit angepackt und das war schon toll. Also ist eine, wir fühlen uns da sehr willkommen auf jeden Fall.
Nun ist Sachsen, wenn man anschaut, wo ihre Erlebnisdörfer sind, wäre vielleicht nicht so die erste Idee gewesen, dass ein großes Unternehmen sagt, ich gehe jetzt nach Sachsen, vielleicht in andere bevölkerungsreiche Länder gegangen, nach Nordrhein-Westfalen oder so und so weiter. Sie sind auch schon bei Berlin mit einem Standort. Wieso sind Sie tatsächlich, nachdem Berlin klar war, nach Sachsen gegangen?
Ja, also wie gesagt, Sie hatten ja eben selber schon von dem Plan erzählt, dass wir, also Karls ist ja kein Freizeitpark im herkömmlichen Sinne wie von diesen großen Freizeitparks, die bekannten, also wie vielleicht der Heidepark oder Phantasialand oder gar der Europapark, wo man so vielleicht extra anreist, um dort ein oder möglicherweise sogar mehrere Tage zu verbringen, sondern Karls ist doch mehr ein Ausflugsziel, wo man mehrere Stunden verbringt. Aber das heißt natürlich auch, dass der Radius, wo ich bereit bin, eben Karls Erlebnisdorf zu besuchen, der ist sicherlich auch beschränkt. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass irgendjemand sich ins Auto setzt und sagt, ich fahre jetzt 4 Stunden, um zu Karls zu fahren. Das sind Ausnahmefälle, die es sicherlich auch gibt. Aber die meisten, denke ich, akzeptieren 1 Stunde, 1,5 Stunden vielleicht maximal. Und daher kommt der Plan. Deswegen hatte Elztal bei Berlin, das war nie ein Widerspruch zu Sachsen sozusagen. Also die Sachsen an sich sind schon seit jeher auch für uns eine große Fangruppe, kann man fast sagen. Also auch wenn man auf unseren Social-Media-Accounts guckt, wir haben ja so 750.000 oder 800.000 Follower insgesamt, glaube ich, auf den Kanälen. Und da kann man ja, wenn man da die Herkünfte sich ansieht, dann ist da einfach Sachsen eben ganz weit vorne, weil traditionell natürlich viele Sachsen an der Ostsee Urlaub verbringen. Rügen, Usedom, Rövershagen hier bei Rostock, viele Sachsen kennen Karls. Und da fühlte sich das sozusagen ganz natürlich an, dass wir, dass das eine gute Idee ist, in Sachsen Karls Erlebnisdorf aufzumachen.
Nun ist Sachsen aber auch kein einfaches Pflaster, erst recht nicht, wenn man jetzt vielleicht mal auf die politische Seite schaut. Sie sind als Unternehmer in der Vergangenheit aus 2 Gründen aufgefallen. Erstens, weil Sie es geschafft haben, aus eigener Kraft ein Millionenunternehmen aufzubauen. Und, das ist das Zweite, weil Sie Haltung zeigen. Eine Haltung, die nicht unbedingt bei jedem gut ankommt. Hat das bei Ihren Überlegungen über einen Standort in Sachsen auch eine Rolle gespielt?
Naja, also wenn das eine Rolle spielen würde, also angenommen, ich würde jetzt zum Beispiel davor zurückschrecken, weil ich davon gehört habe, dass vielleicht der ein oder andere so ausländerfeindliche Tendenzen zum Beispiel in Sachsen hat, dann würde das ja bedeuten, dass ich dann eigentlich ja meine Haltung aufgebe oder einknicke. Und das genau das Gegenteil ist ja das, was wir eigentlich ja auch uns wünschen. Und also wenn ich jetzt auch die Baustelle in den letzten Monaten gesehen habe, da haben ja 500 Leute gearbeitet und viele deutsche Baufirmen. Aber wenn jetzt alle Ausländer, die bei diesen deutschen Baufirmen angestellt sind, nach Hause gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich in einem Jahr immer noch nicht geöffnet, weil das waren nämlich zum überwiegenden Teil bei den Firmen Ausländern, egal ob aus Polen, aus Rumänien und aus vielen anderen Ländern, die ich da kennengelernt habe. Und insofern, ja, was soll ich sagen? Ich bin, Karls ist, wir haben einfach ausländischen Mitbürgern einfach viel zu verdanken. Also, dass wir existieren, dass unsere Erdbeeren geerntet werden. Es gibt, seit ich den Betrieb gegründet habe, keine deutschen Erntehelfer mehr. Und wir haben da halt ein Faible dafür, ausländerfreundlich zu sein. Und da lege ich einfach Wert drauf. Und da habe ich auch keine Bedenken, das zu äußern, dass ich da so denke.
In 6 Monaten ist hier in Sachsen Landtagswahl. Aktuellen Umfragewerten zufolge wollen rund 30% AfD wählen. Also insofern ist das schon auch ein Thema hier in Sachsen. Und wenn da jemand kommt und sagt, ich zeige eine Haltung, die da steht, da steckt ja eine Überzeugung dahinter. Ist es auch so, dass Sie vielleicht mit Ihren Parks und mit diesen Erlebnissen, die Sie dort generieren, etwas zum Ausdruck bringen wollen? Das funktioniert eben nur, wenn man Offenheit zeigt?
Ich hoffe, also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Wirkung hat, aber eine positive und weltoffene Haltung so in das Land zu tragen, das kann ja auf keinen Fall schaden. Und ich habe ja nun auch sehr, sehr viele Sachsen kennengelernt in den letzten Monaten. Und mir ist da nie offen irgendwie Abneigung wegen unserer Haltung entgegengeschlagen. Nicht mal auf Social Media im großen Stil. Natürlich hier und da mal eine kleine Bemerkung. Also ich bin gespannt natürlich auch auf die Landtagswahl, aber wünsche mir natürlich, dass da Parteien am Ruder bleiben, die auch weiter offen, eine weltoffene Haltung haben und keine zu eingeschränkte Haltung irgendwie. Das würde mir wirklich leid tun, auch für das schöne Land.
In Erinnerung geblieben ist, weil wir gerade bei diesem Thema sind, Sie haben während der Flüchtlingskrise an Ihren Höfen Schilder aufgebracht mit der Aufschrift, Ausländerfeinde müssen leider draußen bleiben. Das ist ja halt tatsächlich so ein Spruch, der auch irgendwie haften geblieben ist. Sie kommen jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern, ein Land, das sicherlich ähnliche Probleme hat wie Sachsen, politisch und wirtschaftlich. Sie haben es aber geschafft, eine ostdeutsche Marke aufzubauen. Und das ist Ihnen gelungen, noch dazu nach der Wende. Diese Marke ist heute bundesweit erfolgreich. Worauf ich hinaus will, ein Teil des politischen Denkens im Osten geht oft darauf zurück, dass sich Menschen im Osten bisweilen abgehängt fühlen oder eher aus Protest eben extrem Überzeugungen anhängen. Sehen Sie sich in so einer Art vielleicht auch Vorbildrolle, so nach dem Motto, seht her, man kann auch mit einer ostdeutschen Biografie Großes schaffen?
Vorbildrolle vielleicht nicht unbedingt. Also das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber ich kann nur also von mir persönlich sagen, dass ich also mit mir im Reinen bin. Unsere Mitarbeiter, die hier bei Karls arbeiten, das sind alles Menschen aus der Region, in der wir jeweils tätig sind. Ob das jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg oder auch jetzt in Sachsen ist oder auch in Sachsen-Anhalt, wo wir einen Betrieb haben. Und wir haben großartige Mitarbeiter, die diese Werte von Karls, glaube ich, auch alle so irgendwie mitleben. Bei Karls arbeiten Menschen aus 18 verschiedenen Ländern, wenn nicht mehr. Ich habe es jetzt lange nicht mehr so richtig überprüft. Und unsere deutschen Kollegen und Kolleginnen, da habe ich noch nie gefühlt, dass da irgendwie Anti-Haltung oder so sind. Und das sind alles ganz normale Menschen, eben auch eben aus Mittelsachsen oder so, die bei uns arbeiten. Und vielleicht ist es so, dass man dann auch daran ablesen kann, dass eben sowas gut funktionieren kann. Aber wir sind da ja auch kein Einzelfall. Das ist doch in jedem Unternehmen so. Da kann ich auch nach Leipzig gehen zu Porsche ans Fließband. Und dann auch da werde ich feststellen, dass natürlich auch ohne ausländische Mitbürger da nichts funktioniert. Dennoch ist es ja so, dass wenn wir jetzt schon hier so politisch werden in diesem Podcast, dass die sogenannten etablierten Parteien, die ja so wie das, wie die jetzt in den letzten Monaten immer bezeichnet werden, vielleicht auch Fehler gemacht haben in der Art und Weise, Dinge zu behandeln. Und also ich bin bei dieser Ausländerfreundlichkeit oder so, bin ich trotzdem jemand, der darüber nicht hinwegblicken kann, wenn jemand irgendwie, wenn Ausländer straffällig werden, also wenn es jetzt insbesondere auch um Flüchtlinge geht und die dann nicht ausgewiesen werden, obwohl die sich hier im Land nicht an die Regeln halten, das unterstütze ich nicht. Also da verstehe ich auch jeden, der darüber frustriert ist, dass da nicht irgendwie Gerechtigkeit hergestellt wird. Und das müssen, glaube ich, auch insbesondere die demokratischen Parteien wirklich hinbekommen, weil sonst werden die Schiffbruch erleiden, weil das ist, glaube ich, wenig Menschen können sich damit anfreunden, irgendwie wegzugucken bei Problemen.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt, an dem die demokratischen Parteien gefordert sind. Gerade mit Blick eben auf die Flüchtlingsthematik ist es ja oft so, dass vieles erst durch Kommunizieren, durch Aufklären, durch Miteinander sprechen geklärt werden kann oder sich manche Dinge auch, wenn sie mal richtig thematisiert und angesprochen werden, auch auf Verständnis stoßen. Das ist sicher auch ein Weg, den demokratische Parteien öfter und mehr gehen sollten. Aber wollen wir diesen Podcast jetzt hier nicht zu einem politischen Podcast machen? Und darum geht's auch gar nicht. Unbedingt in dieser Folge. Mir war nur wichtig, das nochmal anzusprechen, weil sie, wie gesagt, in der Vergangenheit durch ihre Haltung, die sie auch klar gezeigt haben, sie da auch nicht unbedingt hinterm Berg gehalten haben, wenn es um solche Themen ging, wollte ich das hier nochmal ansprechen. Weil wir aber gerade beim Zurückblicken sind, den Ursprung von Karls, von ihrem Unternehmen zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass bei Ihnen alles in einem Wohnmobil angefangen hat, das neben einem Erdbeerfeld bei Rövershagen stand und mit einer 500.000 D-Mark Schulden. Das ist natürlich ein großer Rucksack, den Sie sich da direkt zu Beginn Ihrer Unternehmerzeit auf den Rücken gebunden haben. Was war denn der Schlüsselmoment, an dem dann aus Ihrem Anbauen von Erdbeeren diese Erlebniswelt, diese Erdbeerwelt entstanden ist? Gab es diesen Schlüsselmoment, der alles ins Rollen gebracht hat?
Ja, also es ist ja so, dass meine Mutter hat ja schon, bevor ich, also als ich, glaube ich, da war ich 17 oder 16 oder so, da hat die ja schon neben dem Erdbeerhof, den mein Vater geführt hat, immer jedes Jahr einen kleinen Weihnachtsmarkt veranstaltet in Ostholstein auf dem Erdbeerhof. Und da war so ein bisschen schon so dieser Grundstein gelegt, dass wir eben neben den Erdbeeren auch noch durchaus auch andere Dinge machen. Da wurde auch schon Erbsensuppe und Glühwein verkauft. Also so, wenn man so will, auch im Kleinen dann die Gastronomie, aber nur für einige Wochen pro Jahr. Und dann, als ich dann 1993 hier den Erdbeerhof in Rövershagen gegründet habe, da gab es ja schon von Tag 1 an diesen kleinen Hofladen. Der war natürlich nur wirklich winzig, 160 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dann gab es da einen Stehtisch mit einer Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen und draußen stand ein Spielplatz aus dem Baumarkt. Also wo man, also das war schon so ein bisschen mit Teil des Ganzen. Und dann wurde das so über die Jahre auch mehr. Aber die Initialzündung zu dem, was denn das so ein bisschen so in Richtung Freizeitpark gebracht hat, das war eigentlich erst 2007, also viele Jahre später durchaus, so ein Artikel in einer Zeitung, wo ich mal ein Bild von dieser Traktorbahn gesehen habe. Die war da in einem österreichischen Freizeitpark am Neusiedler See. Family Park heißt der heute. Und die habe ich gesehen. Ich bin dann da hier mit ein paar Kollegen hingefahren, auch hier mit unserer Projektleiterin Frau Lewitzki. Die gab es damals hier auch schon, Diana. Und dann, um die mal live zu sehen. Aber als ich die gesehen habe, da wusste ich eigentlich innerhalb von 2 Minuten, genau so eine Traktorbahn brauchen wir. Und das hat dann eigentlich die zu kaufen und zu bauen, das hat dazu geführt, dass wir dann so diesen Schwenk so in Richtung Freizeitunternehmen eigentlich so, also nicht bewusst, sondern erst als das fertig war, so nach und nach dämmerte es uns, dass wir dann plötzlich so ein bisschen in dieser Freizeitparkwelt so allmählich oder in die reinschlüpfen.
Ja, es gab also nicht diesen einen Schlüsselmoment, wenn ich das mal zusammenfasse, sondern eher so eine Verkettung von Ideen, die dazu geführt haben, dass eben aus einer Erdbeere eine Erdbeererlebniswelt geworden ist. Nun hatte ich Sie eingangs zu Ihnen gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich Sie zuerst fragen will, weil das halt einfach daran liegt, dass Sie in Ihrem Unternehmen so viele verschiedene Felder vereinen. Welches ist Ihnen denn das, was Sie am liebsten beackern? Sind es die Erdbeeren auf dem Feld, der Sortimentaufbau in den Höfen oder sind es die Attraktionen? Die Traktorbahn ist jetzt hier schon ein paar Mal gefallen. Was machen Sie denn am liebsten von den ganzen Sachen?
Ja, es ist wirklich so, also es entspricht so ganz und gar meinem Naturell, diese extreme Abwechslung. Also heute Morgen, da juckte mir es wirklich in den Fingern und ich habe so eine Freude gehabt, unseren Erdbeerhof, also den Landwirtschaftsbetrieb, endlich wieder zu besuchen. Und dann habe ich da auch unseren Betriebsleiter getroffen und dann haben wir ein bisschen uns die Felder angeguckt und darüber gesprochen, was da jetzt, wie weit die in der Blüte sind. Und dann spüre ich natürlich auch wieder meine ganz starken Wurzeln, so als Erdbeerbauer, wie ich da das eben lebe. Und dann in so eine andere Rolle schlüpfe, dann auch mein Pickup heute Morgen genommen habe, um dann über die Felder zu fahren. Und lieb das denn total, dann mag ich das aber auch total gerne, so Einkaufsmessen für Produkte oder mit Architekten an Interieurideen rumzutüfteln oder auf einer Freizeitparkmesse in den USA irgendwelche Fahrgeschäfte anzugucken. Und gerade dieses, oder auch diese Projektentwicklung, das, was jetzt die letzten Monate so, also dieses Baustellendasein, das, also Zollstock in der Tasche und den ganzen Tag in Warnweste und Bauarbeiterstiefeln da durch die Gegend zu laufen. Auch das ist so eine Facette, die mir dann Spaß macht. Und also diese Abwechslung der Dinge, das ist das, was für mich Karls eigentlich zu so einem, ich liebe den Job wirklich. Das ist eine, für mich ist das genial.
Also Sie können sich nicht entscheiden, was Sie am liebsten machen. Es ist irgendwie alles. Bleiben wir aber vielleicht mal bei den Erdbeeren. Damit hat ja mal alles angefangen. In Rövershagen bauen Sie auf 450 Hektar Land Erdbeeren an. Korrigieren Sie mich gern, wenn die Zahlen
nicht
stimmen.
Ja, das ist inzwischen weniger, aber ja, es ist jetzt so, also die Anbaumethoden, die ändern sich ja gerade sehr stark. Wir haben ja jetzt umgestellt sehr stark auf diesen sogenannten Anbau auf Stellagen. Das heißt also nicht die Menge an Erdbeeren ist weniger geworden, aber die Hektarzahl ist weniger geworden. Ich glaube, das sind jetzt so, ich sage jetzt mal um die 300 Hektar wahrscheinlich.
Also bei 450 Hektar wären es, man rechnet ja immer gerne in Fußballfelder um, 650, da sind das vielleicht jetzt noch irgendwie so 550 Fußballfelder, ja. Kann gerne jemand nachrechnen. Ihre Erdbeerstände kennt man an der Ostsee in Berlin, auch hier in Dresden stehen diese markanten Erdbeeren. Wohin überall liefern Sie in Deutschland?
Ja, das sind eigentlich schon so, also diese Bundesländer, also Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Brandenburg, Berlin, und Sachsen. Das sind im Moment so unsere Liefergebiete, weil wir ja frisch liefern wollen, haben wir halt auch nur eine begrenzte Zeit, also von der Ernte bis in den Verkaufsstand, damit dann am nächsten Morgen auch, wenn die Klappe vom Verkaufsstand aufgemacht wird, da auch frische Erdbeeren stehen. Insofern ist da dieser Radius, Aktionsradius ist begrenzt.
Und wenn jetzt alle 90 Minuten in Deutschland so ein Vergnügungspark öffnet, dann brauchen sie auch mehr Erdbeeren, kommen die dann nicht mehr?
Nein, also so, ich sag mal so, die Marmeladenmanufakturen zum Beispiel, wir kochen die Erdbeeren ja aus tiefgefrorenen Erdbeeren, also wir frieren so ungefähr 1000 Tonnen in der Erdbeerernte ein, und kochen aus tiefgefrorenen Erdbeeren, weil das Aroma bleibt in tiefgefrorenen Erdbeeren viel besser erhalten als in Marmelade. Also wenn man jetzt im Sommer die ganze Marmelade kochen würde für ein Jahr, dann würde die nach 6 Monaten schmeckt die Marmelade halt nicht mehr richtig frisch, auch wenn sie ist zwar noch haltbar, aber sie ist halt nicht richtig fresh. Und die, wenn man aus tiefgefrorenen Erdbeeren täglich Marmelade kocht, dann schmeckt die halt frisch. Und insofern ist das kein Problem. Das Einzige, worauf denn diese weiter weggelegenen Standorte zukünftig verzichten müssten, wären tatsächlich die frischen Erdbeeren. Aber die machen jetzt im Gesamtkunstwerk von einem Erlebnisdorf jetzt wirklich nicht so die ganz große Sache aus.
Überlegen Sie vielleicht auch, noch an anderen Orten dann vielleicht einen Anbau zu machen? Oder ist das gar kein Thema?
Nee, das ist auf keinen Fall ein Thema. Also das ist so, weil Erdbeeren sind sehr, sehr in der Vegetationsperiode, die jetzt ja gerade anfängt, die Vegetationsperiode, brauchen die wirklich unglaublich viel Aufmerksamkeit. Also täglich reicht das Wasser, ist es zu viel Wasser, gibt es irgendwelche Schädlinge, welche Stürme, Winde, das sind also, oder Nachtfrost jetzt im Mai, unser größter Feind, also wenn die Erdbeeren in Blüte stehen und es dann Nachtfrost gibt, dann müssen die Felder abgedeckt werden, dann haben wir diese vielen Erntehelfer hier, die ja auch untergebracht werden müssen und so weiter. Also das ist so eine Sache, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass wir die nochmal an anderen Standorten machen, weil da haben wir schon wirklich intensiv zu tun, das an einem Standort gut hinzubekommen.
Vielleicht nochmal eine Zahl. Wie viele Tonnen pro Jahr kommen aus Rövershagen?
Also letztes Jahr haben wir so um die 6000 Tonnen geerntet und davon haben wir gut 1000 Tonnen eingefroren. Ich glaube 1100. Und den Rest haben wir dann entweder hier direkt zu Erdbeertorte, Milchshakes oder geschnippelten Erdbeeren verarbeitet und dann natürlich den Löwenanteil verkauft an den Erdbeerhäuschen.
Bei Erdbeeren gibt es ja auch zig Sorten. Gibt es eine, die Ihnen am besten schmeckt oder welche kaufen die Leute am liebsten bei Ihnen ein?
Ja, also das ist wirklich eine Sache, mit der ich mich sehr, sehr viel auseinandersetze und wir hier im Team auch insgesamt also immer wieder Verkostung machen. Es gibt die Sorte, die am Anfang der Ernte startet, die heißt Flair. Die ist also, das Besondere da an der Sorte ist, dass die eigentlich verlässlich gut schmeckt, fast unabhängig von der Witterung. Dann gibt es aber sehr viele andere Sorten, die, wollen wir sagen, während der Ernte bessere und schlechtere Phasen haben. Wir haben seit letztem Jahr eine neue Sorte, die heißt Lady Emma. Die kann sensationell gut schmecken, wenn man sie on point wirklich erntet. Also genau am richtigen Zeitpunkt der Reife. Wenn man die einen Tag zu früh erntet, dann ist der Geschmack nicht ganz ausentwickelt. Und das macht das auch so spannend. Ne? Es gibt Sorten ohne Ende und wir probieren auch jedes Jahr nochmal wieder 20 neue und hoffen natürlich immer wieder auf die ultimative Sorte, dass wir noch eine finden, die noch besser schmeckt und so weiter. Aber wir im Moment mit unserem Sortenspiegel sind wir schon sehr weit. Also wir sind, würde ich mal sagen, geschmacklich schon ganz weit oben. Aber es gibt immer noch Nuancen natürlich, wo man sagen kann, das muss noch besser werden. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Phase haben von 4 kalten Tagen mitten in der Erdbeerernte, dann spürt man auch schon mit der Zeit, dass der Geschmack dann nachlässt etwas am 4. Tag.
Sie sagten gerade, Sie machen auch Verkostung dann eben bei sich im Unternehmen. Entwickeln Sie auch selber Erdbeersorten?
Nein. Das ist richtig. Also dieses Sortenzüchten, das ist ja wirklich nochmal so ein ganz, ganz großes Mysterium, muss man fast sagen. Also da sind Leute dabei. Also ich kenne natürlich viele Sortenzüchter, die haben sich da wirklich ihr Leben dieser Sortenzucht verschrieben. Da braucht man eine unvorstellbare Geduld und Glück, weil ja da Tausende von Kreuzungen hervorgebracht werden und die immer wieder, also über Jahre dann die sich am besten entwickelt hat, die am besten geschmeckt hat, wieder weiterentwickelt wird. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, warte mal, stimmt das, was ich jetzt sage? Ja, nee, das stimmt nicht ganz. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, dass es wenig, oder ich kenne keinen Fruchtanbaubetrieb, der auch gleichzeitig erfolgreicher Sortenzüchter ist. Stimmt nicht ganz, weil dieser Sortenzüchter von Lady Emma, die haben auch einen erfolgreichen Fruchtanbau. Also das ist ein Engländer, den ich auch schon öfter mal besucht habe. Der hat beides auf einmal hingekriegt, aber das ist eine ganz große Seltenheit.
Okay, also Sie berufen sich sozusagen auf das Züchterwissen und bauen dann darauf auf. Ihr Landwirtschaftsbetrieb erzeugt keine Bioprodukte. In einer Gesellschaft mit, sag mal, wachsendem Anspruch für Lebensmittelsicherheit ist das vielleicht so ein Thema, was interessant ist, könnte auch ein Makel sein an einer Stelle. Wie denken Sie darüber?
Also unser Anspruch hier bei Karls ist vor allem erstmal als Zwischenschritt rückstandsfreie Ware zu produzieren. Es gibt ja eine EU-Höchstmengenverordnung, was so Rückstände in Lebensmitteln angeht. Aber selbst bei Bioprodukten ist es durch diese genauen Analyseverfahren gar nicht möglich, also ganz rückstandsfrei zu sein. Dennoch haben wir die letzten, ich sag mal so 8 Jahre, vielleicht 7, 8 Jahre haben wir intensive Schritte gemacht, also hin zu einem ökologischen Anbau. Der ist aber in Gänze bei Erdbeeren schwierig, weil wir jetzt umgestellt haben auf das Verfahren, zum Beispiel in Stellagen zu produzieren. Also nicht mehr unten am Boden, sondern in 1,30 Meter Höhe, wo die Erdbeeren also luftumspült hängen, also frei hängen. Das hat einmal den Vorteil für die Erntehelfer, dass die viel bessere Arbeitsbedingungen haben, weil die können im Stehen pflücken. Aber natürlich auch, wir haben dort kein Unkraut mehr, sprich wir brauchen keine Herbizide. Wir haben dort keine Fäulnis, weil die Früchte nicht auf dem feuchten Erdboden liegen, sondern eben in der Luft hängen, brauchen wir keine Fungizide gegen Pilze, pilzliche Schaderreger. Und wir können dort Nützlinge einsetzen, die eben schädliche Insekten bekämpfen, so dass wir dort einen sehr ökologischen Anbau machen, der aber zum Beispiel von Biopark oder Bioland, also das sind ja die großen Anbauverbände, Bioverbände, da gibt es zum Beispiel Regularien, dass also Bio nur ist, wenn es im Erdboden unten wächst. In anderen Ländern zum Beispiel In England ist es auch organic, wenn man eben in Stellagen anbaut. Das ist, also deswegen sind wir auf das Label gar nicht so unbedingt scharf, sondern mehr auf den Inhalt und den Geschmack und die Art der Produktion. Also das ist, unser Ehrgeiz ist da eher, eine gute rückstandsfreie Qualität zu produzieren und nicht für ein Label zu produzieren.
Also gelernt auch schon mal, aus Erdbeeren werden jetzt Luftbeeren, weil sie nicht mehr auf der Erde wachsen, sondern in der Luft. Nein, Spaß beiseite.
Interessant.
Aber so eine Biolinie sozusagen ist für Sie jetzt erstmal nicht attraktiv.
Nee, das würde auch, finde ich, also das wäre sogar wirklich dann ein für uns ja ein merkwürdiges Zeichen. Also wenn wir jetzt eine Biolinie machen, dann ist die Frage, was ist der Rest? Also insofern, ich würde sagen, wir bleiben erstmal dabei, es sei denn, Regularien ändern sich irgendwie, dass wir versuchen, eben beste Ware zu produzieren. Und da sind wir im Moment ganz gut drin.
Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift an der Stelle von unserem Vergleich zu den Fußballfeldern und den Anbauflächen in Richtung, ob eine Biolinie was wäre. Sie sprachen einen Aspekt hier schon mehrfach in diesem Gespräch an, Ihre Arbeitskräfte. Wie viele Arbeitskräfte brauchen Sie pro Saison, um diese Fläche, die Sie jetzt bewirtschaften mit Ihrer neuen Anbaumethode, der Stellagemethode, wie läuft das? Wie viele Menschen müssen da arbeiten, damit das funktioniert?
Ja, das sind jetzt noch, also um jetzt so in dieser Phase, wie wir jetzt arbeiten, das abzuernten, brauchen wir immer so um die 600 bis 700 Personen. Das waren früher mal mehr, weil dieses Arbeiten eben in der konventionellen alten Methode am Boden natürlich viel mehr Arbeitskräfte gebunden hat. Und das ist auch unter anderem ein Grund mit für diese Umstellung, dass wir eben auch mit weniger Arbeitskräften in Zukunft auskommen können, weil der im Markt an Arbeitskräften, der ist natürlich sehr umkämpft. Also es gibt, früher hatten wir sehr viel polnische Erntehelfer, die haben wir fast gar nicht mehr, weil in Polen die Wirtschaft, die ist ja enorm gewachsen. Und das passiert natürlich auch in den anderen osteuropäischen EU-Ländern, wie zum Beispiel Rumänien. Und irgendwann wird es vielleicht auch in der Ukraine, wir haben ja auch viele ukrainische Erntehelfer vor dem Krieg insbesondere gehabt, seit 13 oder jetzt 14 Jahren. Und all diese Länder entwickeln sich ja natürlich stark nach oben, wollen ihre eigene Wirtschaft aufbauen und denen gelingt das auch sehr gut, so dass eigentlich abzusehen ist, dass die Zahl der zur Verfügung stehenden Erntehelfer einfach weiter abnimmt, weil niemand kommt auf die Welt und sagt, mein Berufswunsch ist, ich möchte Erntehelfer werden, ich möchte Erdbeerpflücker werden. Das will niemand. Das ist der einzige Grund, warum Menschen das machen momentan, ist, um Geld zu verdienen. Und wenn man hier in der Stunde, sagen wir so, in diesem Bezahlsystem, was wir haben, sagen wir 14, 15 Euro verdient pro Stunde als Erntehelfer, dann ist der einzige Grund, warum die Menschen aus Rumänien oder Polen oder aus der Ukraine das machen, weil es halt viel mehr ist als das, was sie in der Heimat verdienen. Aber je mehr sich der Stundenlohn in Polen auch dem unsrigen angleicht, ist das Ergebnis eben, dass die Leute sagen, das lohnt sich einfach für mich nicht, als Erntehelfer nach Deutschland zu fahren. Dann kann ich lieber an der Ostseeküste in Polen in einem Hotel arbeiten, verdiene 8 Euro, aber habe dann nicht diese Unbequemlichkeit, dort Erntehelfer zu sein. Insofern müssen wir unbedingt, wenn wir in Zukunft noch regional Erdbeeren anbauen wollen, und das ist eigentlich der Plan, den wir haben mit Karls, dann müssen wir auch Wege finden, wie wir eben entweder mit weniger Erntehelfern oder vielleicht sogar irgendwann mal durch Robotik ohne Erntehelfer Erdbeeren anbauen können. Ansonsten wird es so sein, wenn uns das nicht gelingt, dann bin ich mir sicher, dass wir in 10, 15 Jahren in Supermärkten nur noch Erdbeeren aus Marokko und anderen Drittländern sozusagen liegen haben, weil der regionale Anbau dann einfach nicht mehr möglich ist.
Zwei Fragen noch. Eine haben Sie selber gerade aufgemacht, das Thema Robotik. Das ist die zweite Frage. Die erste, wo kommen denn jetzt tatsächlich Ihre Erntehelfer her, wenn es nicht mehr unbedingt die Masse aus Polen ist?
Ja, wie gesagt, also die Männer aus der Ukraine, wir hatten sonst immer Studenten und Studentinnen aus der Ukraine. Die Studenten, die jungen Männer dürfen nicht mehr ausreisen seit Kriegsbeginn, so dass jetzt nur noch Studentinnen ausreisen dürfen. Von denen haben wir auch noch einige hundert. Und die restlichen Erntehelfer, einige wenige kommen noch aus Polen und die restlichen aus Rumänien.
Sie sprechen auch Polnisch, das heißt, Sie haben die Sprache gelernt, eben auch um die Sprache der Erntehelfer sprechen zu können. Sprechen Sie inzwischen auch jetzt Ukrainisch, Rumänisch und so weiter? Oder?
Also Ukrainisch und Polnisch, das ähnelt sich so stark, dass wenn ein Ukrainer mit mir ukrainisch langsam spricht und ich mit dem langsam polnisch, dann können wir also einen ganz normalen Dialog führen. Und da gibt's nur ganz wenig Worte, wo man sich dann fragt, was ist das denn jetzt für ein Wort gewesen? Also das Wort Erdbeere zum Beispiel, das hat gar keine Ähnlichkeit. Das heißt auf Polnisch Truskawka und auf Ukrainisch Klubnica, wo man sagt, okay, da erkennt man jetzt nicht mal einen Millimeter Ähnlichkeit. Aber also bei ganz, ganz vielen anderen Worten gibt es da die große Ähnlichkeit. Rumänisch, also da ist es bei mir leider über ein Dankeschön und einen guten Morgen noch nicht hinausgekommen in der Sprache. Aber sonst haben wir hier auch in unserem Team eben auch nach wie vor viele polnische Mitarbeiter und da genieße ich das dann auch, dass ich mit denen weiter polnisch sprechen kann.
Okay, die Verständigung funktioniert also auch durch die Mitarbeiter dann, die auch polnisch können. Aber vor allem auch, man muss ja sagen, wenn man die Sprache des Erntehelfers lernt, dann haben wir noch gehört, was die auch bei Ihnen verdienen, mehr als Mindestlohn. Das sind ja schon so Aspekte, wo man sieht, okay, das hat was mit Wertschätzung zu tun, die Sie auch diesen Erntehelfern entgegenbringen, weil Sie genau wissen, ohne die würde das ja hier nicht funktionieren.
Das ist so. Also das ist aber auch natürlich nicht nur, weil wir irgendwie besonders nett sein wollen, sondern es ist auch ein ganz klarer Wettbewerb. Also die Erntehelfer.
Wie finden Sie denn Ihre Helfer?
Ja, war die Frage, wie ich die finde?
Wie finden? Es gibt ja auch, es gibt ja Vermittler und etc.
Ja, aber das ist genau das, was wir eben nicht wollen, dass wir also über Vermittler Leute, sondern wir suchen unsere. Da haben wir, also wir haben alle Vermittler rausgeschnitten aus unserem System, weil auch da wird wirklich viel Schindluder getrieben und da werden schon teilweise Gebühren von denen erhoben an die Erntehelfer, die dann an die bezahlen müssen. Deswegen gibt es bei uns eine Online-Plattform und alle Leute können sich eben direkt an uns wenden, müssen sich auch direkt an uns wenden, also nicht über Vermittler, so dass es da auf jeden Fall keine Gebühren eben gibt für die Erntehelfer. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass wir eben in dem Wettbewerb auch mit anderen Betrieben, Sonderkulturbetrieben in Deutschland und Europa stehen, also Spargelanbau, Blaubeeranbau etc. Und die Erntehelfer können sich eben wirklich aussuchen, wo sie hinfahren. Das Internet, jeder hat sein Internet in der Hosentasche. Das ist also ganz normal. Auch wenn ich aus einem kleinen Dorf in Rumänien komme, dann habe ich mein Smartphone in der Tasche und kann eben sehen, wo die Bedingungen am besten sind. Wie sind die Unterbringungsbedingungen, wie sind die Bezahlungsbedingungen und die Verpflegung und so weiter. Und da versuchen wir halt natürlich auch irgendwo die Nase vorn zu haben.
Jetzt haben wir das Thema Geld angesprochen, wo wir bei Geld sind. Ist der Anbau von Erdbeeren für Sie eigentlich in der Zukunft noch so die sichere Bank? Der Klimawandel, lange Dürrephasen, das ist ja längst angekommen. Sie sprechen auch den Fachkräftemangel an, den Mangel an Arbeitskräften auch, der ja auch bei Ihnen nicht spurlos vorbeigeht.
Ja, also auch das bringt einen natürlich zu diesem geschützten Anbau in Stellagen. Also wir haben dort einen viel niedrigeren Wasserverbrauch. Wir haben schon vor 9 Jahren eins der größten Regenrückhaltebecken Deutschlands gebaut und speisen das also im Winter bei starken Niederschlägen, um für den Sommer eben gewappnet zu sein, eben monatelang auch unsere Erdbeeren bewässern zu können mit Regenwasser und haben uns da eigentlich über viele Jahre jetzt so drauf vorbereitet und sind, würde ich mal sagen, heute ganz gut aufgestellt. Also dass wir erstmal so reagieren können auf das, was im Moment wichtig für uns ist. Also lange Trockenperioden können wir ganz gut aushalten und auch starke Niederschläge durch den geschützten Anbau, die gehen. Das hat alles seine Grenzen. Also wir hatten vor 4 Jahren, das war kein schönes Frühjahr, da hatten wir einen schlimmen Hagelschlag. Das ging alles innerhalb von eine halbe Stunde war das. Und das war so schlimm, dass da innerhalb von Minuten eigentlich große Teile der Ernte zerstört worden sind. Aber das so ein Pech, das kann man natürlich immer haben und da können wir uns auch da nicht endgültig vorschützen.
Wie viel macht denn das Geschäft mit den Erdbeeren im Vergleich zum Geschäft mit den Freizeitparks und den Manufakturbetrieben aus?
Ja.
Oder anders gefragt, sichern die Parks die Erdbeeren oder ist es umgekehrt?
Es ist natürlich also, sich zu breiter aufzustellen oder ein zweites Standbein zu haben oder sich zu diversifizieren, das alles führt natürlich immer zu mehr Sicherheit. Und es gab Phasen, wo der Erdbeerhof, also der Landwirtschaftsbetrieb, sehr stark auch Mittel zur Verfügung gestellt hat, um unsere Erlebnisdörfer zu kreieren. Und dann gab es aber auch Jahre, wo das genau umgekehrt lief. Und das ist der Beweis dafür, dass es natürlich nicht schädlich ist für ein Unternehmen, wenn man eben mehrere Standbeine hat, weil nicht immer läuft alles gut, aber auch nicht immer läuft alles schlecht. Also insofern sind wir da auch ganz froh drüber, da mehrere Dinge zu haben. Aber trotzdem ist die Erdbeere ja für uns mehr als ein Verdienstmodell, sondern das ist ja auch unser Kern, unser Herz, also bei Karls, also die Erdbeere ist ja so Sinnbild auch für die Erlebnisdörfer. Ich meine, die Erdbeere findet sich da überall wieder und das ist unser Thema. Und wir werden versuchen, alles daran zu setzen, auch weiter Erdbeeren anzubauen.
Ja, mit einem Herz für Erdbeeren verdient man jetzt alleine aber nicht unbedingt Geld. Nun kosten ihre Parks relativ wenig Eintritt im Vergleich zu anderen Freizeitparks, die man jetzt so kennt. Ich weiß gar nicht, eine Tageskarte zwischen 12 und 20 Euro, je nach Park, ist das ein bisschen unterschiedlich. Wie machen Sie das jetzt? Gerade auch im Vergleich zu großen Freizeitparks? Ist es nur, weil Sie beschrieben das vorhin, Sie sind halt ein Ausflugsziel und kein Freizeitpark im engeren Sinn, aber trotzdem müssen Sie ja irgendwie diese Preise halten können.
Ja. Also das ist natürlich irgendwo eine Gesamtansicht, also aus Eintrittspreis oder Ticketpreis, man muss ja keinen Eintritt bezahlen, wenn man nur die kostenlosen Angebote annimmt, dann aber auch der starke Anteil durch den Manufakturenmarkt, unser Verkauf der Manufakturprodukte wie Marmelade, unser Brot, unsere aus der Kaffeerösterei die Produkte und andere Sachen spielen dabei eine wichtige Rolle und natürlich die Gastronomie und in der Summe versuchen wir es so ausgewogen zu halten, dass es so hinkommt. Aber diese Preise so niedrig zumindest wie möglich zu halten, auch wenn das im Moment sicherlich eine Herausforderung geworden ist in den letzten zwei Jahren. Ich meine, an uns gehen hohe Energiepreise und so jetzt auch nicht spurlos vorbei. Ist das so, dass das schon ein ganz großer Ehrgeiz von uns ist, um niedrigschwellig auch zu sein. Also niedrigschwellig, so dass man eben oft auch Karls besuchen kann. Das ist ja so ein bisschen auch das Prinzip von Karls. Und in der Summe muss es passen, aber bis dato hat es das auch immer getan und insofern besteht da jetzt für uns im Moment kein Anlass zum Rumjammern oder so. Wir sind zufrieden, so wie es jetzt ist, aber sind auch extrem wachsam und bemüht und versuchen auch keine Fehler zu machen.
Aber jetzt mal ernsthaft, glauben Sie, dass das der Grund auch so ein bisschen oder der Schlüssel dafür ist, dass Ihre Parks so beliebt einfach sind?
Nee. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man jetzt Leute fragen würde, wir haben das noch nie gemacht, aber wenn man jetzt angenommen, wir würden jetzt zusammen irgendwie mal da ins Erlebnisdorf gehen und mal 10 Leute fragen, warum die so gerne hier sind. Ich glaube nicht, dass die Antwort wäre, weil das hier so schön billig ist.
Haben Sie das schon mal gefragt? Also woher rührt die Beliebtheit?
Nein, aber also die Leute antworten ja auch ohne, dass wir fragen auf Social Media und auf Google Rezessionen und so weiter. Und da ist es eher so die Liebe zum Detail, diese Mixtur aus kostenlosen Spiel, aus den Möglichkeiten, auch Indoor und so weiter. Ich glaube, dass das eher der Hauptgrund ist. Also ich hoffe nicht, dass der Hauptgrund ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass wir so billig sind. Also das, und das ist auch, glaube ich, auch, wird auch gar nicht so unbedingt empfunden, weil ein Glas Marmelade bei Karls, das kriege ich durchaus, also bei Lidl und bei Aldi viel, viel billiger. Ob es genauso gut schmeckt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber also wir sind ja nun, weiß Gott, da auch mit einigen Dingen nicht billig.
Was ist der Grund, glauben Sie, dass Sie sich abheben von der Konkurrenz? Es gibt ja auch Parks mit oder Anlagen mit ähnlichen Konzepten, die jetzt nicht unbedingt so erfolgreich sind.
Ich weiß es natürlich nicht genau. Ich kann nur so sagen, also wir leben das mit Haut und Haar. Wir machen das auch, um Leute zu inspirieren. Und unser Lohn für die Arbeit ist hauptsächlich eben auch so diese Anerkennung, diese ja auch Lob durch Besucher und so weiter. Und ich denke, das spüren vielleicht die Menschen, dass wir es da nicht abgesehen haben, den letzten Euro da rauszuquetschen und irgendwie ein Luxusleben zu führen, sondern eben, dass das eben mit sehr viel Überzeugung, Herzblut und Spaß auch zu tun hat. Also Spaß am Betreiben von so einer Sache.
Jetzt ist Anlass für unser Gespräch im Podcast gewesen, die Eröffnung in Döbeln. Wie geht es jetzt danach bei Ihnen weiter? Welcher Park, welche Stadt, welche Region ist die nächste, wo ein Park eröffnet wird? Gibt es da schon genaue Pläne?
Ja, also es gibt den Plan, also von Sachsen geht es nach Niedersachsen. Und zwar an die Nordsee nach Lockstedt bei Bremerhaven. Und da wollen wir ein etwas kleineres Erlebnisdorf als Döbeln bauen und haben da ein sehr schönes Grundstück. Und im Moment stehen alle Zeichen da auf Grün, dass wir dort auch bald anfangen dürfen. Und da drehen sich im Moment unsere Gedanken drum.
Jetzt hat es in Döbeln 9 Jahre gedauert. bis das dann fertig war, seit der Idee nach Sachsen zu kommen. Dazwischen war eine Pandemie, muss man sagen. Die hat einiges ausgebremst. In welchem Rhythmus, in welchem Takt wollen Sie jetzt neue Parks eröffnen?
Naja, so einen richtig festgeschriebenen Takt gibt es nicht. Aber so in den nächsten 3 Jahren könnte es sein. Aber so eine Phase hatten wir auch schon mal am Anfang von unserer Karlsgeschichte, dass wir jedes Jahr ein Erlebnisdorf eröffnen können.
Das klingt nach ziemlich viel Arbeit.
Ja, darauf bereiten wir uns auch vor. Und das ist ja auch unser Job oder mein Job auch. Und was also mein Ehrgeiz auch dann immer irgendwo ist, also ich habe jetzt sehr viel Zeit in Döbeln verbracht und habe dann, während wir dort auf dieser Baustelle waren, auch sehr, sehr viel Gedanken gehabt über die nächste Bauphase. Und es gibt hier auch eine Gruppe, also wir haben hier so eine gemeinsame Notiz, so eine, die wir uns teilen, in einer engen Gruppe, die heißt Besser bauen. Und wo wir inzwischen, die ist seitenblank inzwischen geworden, wo wir eben so glauben, in Zukunft da noch etwas besser zu werden in der Organisation, sodass das etwas weniger anstrengend für alle Beteiligten ist. Also ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn ich in Zukunft da nicht monatelang auf der Baustelle verbringen muss.
Wenn man Ihnen so zuhört, wie Sie das beschreiben auch, wie Sie die Monate auf der Baustelle zugebracht haben in den letzten Monaten, bekommt man das Gefühl, dass Sie nicht ruhen können. Auf Ihrem LinkedIn-Profil schreiben Sie auch selber, Work-Life-Balance ist ein trauriges Konzept. Wer die braucht, braucht einen anderen Job.
Habe ich das geschrieben? Habe ich das wirklich so geschrieben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das steht tatsächlich da. Also entweder Sie müssten das nochmal bearbeiten, wenn Sie das jetzt anders sehen. Aber das klingt natürlich ein Stück weit...
Ich bin nicht allzu stark auf Social Media. Ich habe lange mal, war ich abgemeldet bei LinkedIn. Aber ich gucke mir das gerne nochmal an. Es ist aber so, ich mag das hier, was ich hier mache. Ne? Also mich beschäftigt das von morgens bis abends. Meine Familie, die ist da sozusagen mit einrolliert. Wir reden nonstop über Dinge, die also so irgendwas hier mit unserem Karls-Universum zu tun haben, weil es auch sehr spannend ist. Und jetzt habe ich aber irgendwie Ihre Frage vergessen. Oder haben Sie überhaupt eine gestellt?
Nee, Sie haben direkt das Handy in die Hand genommen, um nachzugucken.
Ja, ich habe es, aber ich habe ja...
Ob Sie das tatsächlich auf LinkedIn stehen haben.
Genau, ich bin nur im Flugmodus und kann es gerade nicht nachgucken, damit wir hier nicht gestört werden.
Genau, nee, aber Sie können mir glauben, ich habe das da nachgelesen. Deshalb habe ich das auch jetzt hier in dem Podcast mitgebracht. Weil natürlich Ihr Konzept mit den Freizeitparks, das zielt ja auf Leute ab, die genau sowas eben haben. Eine Work-Life-Balance, die am Wochenende eben sagen oder vielleicht unter der Woche, wenn noch Nachmittag mal Zeit ist, mit der Familie dahin gehen. Das ist ja etwas, was Sie gar nicht leben können in dem Moment, wenn Sie das so schreiben.
Ja, das stimmt nicht ganz. Also es gibt so, ich denke eher an die, also ich finde es halt dieses Konzept schade, wenn Leute quasi ihr Work, diesen Work-Teil des Lives so hart abgrenzen, weil er offensichtlich so unangenehm ist, dass das Live eigentlich erst nach der Work dann irgendwie kommt. Und das finde ich irgendwie schade. Also ich würde jedem wünschen, irgendwie einen Beruf zu finden, wo Dinge durchaus auch verschwommene Linien haben und man keine Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen bekommt, wenn man in seiner Freizeit über seinen Job redet oder in seinem Job an seine Freizeit denkt, also so, dass das so einfach das Leben, also diese Grenze, die finde ich befremdlich. Für mich ist mein Leben von morgens bis abends, also während ich arbeite, ist das auch mein Leben und zwar ein sehr schöner Teil davon, aber ich habe auch Spaß an Freizeitaktivitäten, die ich aber natürlich oft gedanklich verbinde mit meinem Arbeitsleben. Aber dieses Trennen, das ist das, was für mich eine merkwürdige Vorstellung ist.
Wie sorgen Sie für sich denn für Ausgleich? Brauchen Sie Ausgleich?
Ja, natürlich. Ich brauche Ausgleich. Meine Frau ist ja Kundalini-Yoga-Lehrerin und die hat mir natürlich ein paar wichtige Übungen für mich beigebracht, die ich versuche jeden Morgen durchzuziehen. Das zum Beispiel hilft mir, dann habe ich, nehme mir so 20 Minuten Zeit für so ein Atemübungsprogramm. Ich habe eine Eisbadewanne, wo ich danach reinsteige und wenn ich das Programm, diese Routine morgens durchhabe, und da freue ich mich auch jetzt insbesondere drauf, weil das in den letzten Wochen wirklich da, wo man es am nötigsten braucht, da ist es wirklich dann kurz gekommen, diese Dinge. Aber jetzt ist das wieder dran. Und dann spüre ich natürlich auch, wie viel Power mir das gibt und wie gut mir das tut, da auf die Art auch abzuschalten mal.
Ja, eine Yogamatte konnten Sie sicherlich mit nach Döbeln nehmen. Mit der Eisbadewanne ist es dann schwierig im Baucontainer.
Ja.
Sie sagten gerade selbst, Sie haben auch Familie. Wenn Sie jetzt vor allem die letzten Wochen, Sie sagten, bevor wir dieses Gespräch geführt haben, lassen Sie uns das mal an dem Montag nach der Eröffnung machen. Da bin ich auch endlich mal wieder in Rövershagen, faktisch zu Hause. Sie waren jetzt viele Wochen, Monate gar nicht viel zu Hause. Jetzt sind Sie ein Mensch, der gerade für Familien Erlebnisse schafft, aber selber gar nicht mit seiner eigenen Familie so viel Zeit verbringen kann. Fehlt Ihnen da was in Ihrem Leben?
Das haben wir eigentlich, meine Frau und ich, schon von meine Frau war ja 20 Jahre hier auch mit im Unternehmen, bevor sie ihr eigenes Geschäft, Yoga-Geschäft geöffnet hat. Aber sie ist immer noch sehr stark beratend hier für mich mit wichtig. Und wir reden halt immer noch viel über alle Dinge, die Karls betreffen. Und wir haben schon früh, als unsere Kinder klein waren, jetzt sind sie ja inzwischen schon groß die eigentlich immer mitgezogen. Das ist auch was Schönes bei Karls, dass wir natürlich irgendwo in einem Geschäft tätig sind. Also wir bauen ja hier keine Kräne oder so, sondern wir besuchen Freizeitparks, wir besuchen irgendwelche neuen Restaurants. Wir sind, also Urlaub bedeutet für uns natürlich auch immer irgendwie auf der Suche nach Ideen und so. Und so, dass unsere Kinder da immer viel bei uns waren und auch jetzt in ihrer Ausbildungszeit und so weiter auch dann immer mal viel Zeit hier auch mit uns verbringen, die zwar mit Karls dann auch zu tun hat, aber wir sind eine Familie und meine Schwester gehört auch dazu, meine Mutter gehört auch dazu. Und wenn wir zusammen feiern und so, dann ist das nun mal so, dass wir dann auch über unsere Karls-Themen weiterreden, wenn das denn notwendig ist. Ne?
Sie sind selbst ein erfolgreicher Unternehmer geworden. Aus dem Wohnwagen, den Sie neben Ihrem Feld stehen haben, ist irgendwann ein großes Unternehmen geworden. Darüber haben wir jetzt gesprochen, wie das funktioniert hat. Gab es auf Ihrem Weg zu dem, was Sie jetzt sind, Vorbilder? Sie haben ja irgendwann gesagt, Elon Musk sei ein Vorbild für Sie. Es ist die Frage, ist er das jetzt immer noch? Dass Sie das gesagt haben, ist eine ganze Weile her. Aber gab es Vorbilder?
Ja, massenhaft. Also im Kleinen wie im Großen. Also ich bin schon immer ein großer Freund von Autobiografien gewesen. Also ich liebe Autobiografien zu lesen, weil das für mich sehr spannend ist, wie andere Leute so ihr Leben managen, aber nicht nur von Unternehmern, auch durchaus auch von Künstlern zum Beispiel oder Musikproduzenten oder Musikern, aber eben auch von Unternehmern. Die lese ich bis heute gern. Und jetzt auch die allerneueste Autobiografie von oder über Elon Musk, die jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, die habe ich auch verschlungen. Und also die hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich Elon Musk jetzt schrecklich finde. Ich bewundere da immer noch seine Energie und seine Kraft, das zu tun, was er tut. Aber also das sind alles Vorbilder. Aber ich habe auch Vorbilder hier in meinem engsten Umfeld. Mein Vater war einer davon, der lebt leider nicht mehr. Ich habe aber hier einen sehr engen Berater und Coach, der ist 94, Hans Leblo. Das ist der Gründer von der Modemarke Closed. Der wohnt in Rostock, das ist ein gebürtiger Rostocker. Und der ist so alle 6 Wochen ungefähr, gehen wir zusammen essen und dann, wollen wir sagen, dann liest er mir auch teilweise die Leviten, was ich besser lassen sollte, weil der immer sehr darauf bedacht ist, dass unsere Schritte nicht zu groß werden und wir unser Unternehmen nicht in Gefahr bringen.
Also hören Sie auch auf Ihre Vorbilder demnach?
Auf jeden Fall. Also das mich beeinflussen, also jeder Kommentar, was ich lese, was Leute mir sagen und so weiter, das sind natürlich alles Reflexionen, die ich mit einbaue in mein ganzes Gedanken, in meine Gedankenwelt. Das bleibt natürlich nicht aus, das ist doch klar.
Ich hatte Sie vorhin mal gefragt, ob Sie sich selbst auch als Vorbild sehen. Da war in einem anderen Zusammenhang vorhin. Aber jetzt, wo wir nochmal an dem Punkt sind, sehen Sie sich selber auch als eins?
Also ich würde mir wünschen, dass ich auf jeden Fall, ich selbst und auch Karls, eine Inspiration vielleicht ist für andere, dass man gute Sachen machen kann, dass man erfolgreich sein kann, aber auch eine Inspiration für Kunden, die irgendwo Ideen aufschnappen. Das ist für uns immer für mich ein großer Moment. Das habe ich auch in Döbeln jetzt beobachtet, wenn Leute ihr Handy zücken und ein Detail vielleicht vom Bau fotografieren, weil sie denken, wow, das ist eine coole Idee, das könnte ich vielleicht auf meiner Terrasse auch mal so machen oder so. Das ist also sehr viel Anerkennung, die gut tut. Und das ist eine Inspiration, die wir dann liefern. Und das, da freue ich mich natürlich drüber, wenn das so sein sollte, dass wir da auch so wahrgenommen werden.
Jetzt haben Sie die Vorbildfrage noch beantwortet. Danke dafür. Die sind so vor und drumherum geschifft ein bisschen. Ich würde gerne noch, wir haben uns für 60 Minuten ausgemacht, wir sind etwas drüber jetzt, noch eine Schlussfrage stellen. Eine ganz einfache. Sie müssen nur einen Satz vervollständigen. Und der Satz, der geht so. Wenn das Leben dir eine Erdbeere gibt, dann.
Ja, wenn das Leben dir eine Erdbeere gibt. Also man könnte natürlich jetzt antworten, denn mach dir ein Glas Marmelade draus. In unserem Fall könnte man auch sagen, denn bau dir ein ganzes Unternehmen darauf auf. Ich bin dazu unvorbereitet, um jetzt irgendwie auf diese Frage eine gute Antwort zu haben, eine schlagkräftige. Oder man könnte auch einfach sagen, dann iss sie auf, weil ich mag Erdbeeren nach wie vor sehr gern und auch insbesondere fremde Erdbeeren. Wir haben jetzt auch in unserem Baucontainer immer schalenweise täglich Erdbeeren gehabt von überall her, weil ich einfach auch gerne Erdbeeren probiere. Also aus anderen Ländern, von anderen Betrieben, Sorten und so weiter. Also wenn das Leben dir eine Erdbeere gibt, dann beiß rein und genieß sie.
Und was auch immer dann daraus wird, das kann ja auch ein Symbol oder ein Bild sein, das Sie da im Prinzip gerade gezeichnet haben. Robert Dahl, der Chef der Marke Karls, des Unternehmens, das in Döbeln ein Erlebnisdorf eröffnet hat. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Ja, und damit geht diese Folge Thema in Sachsen zu Ende. Hier im Podcast geht es weiter in 2 Wochen. Dann spreche ich mit Stefan Meyer-Götz. Das ist der Chef der veganen Fleischerei in Dresden. Die ist vergangenes Jahr in Dresden gestartet und mittlerweile ist das nicht mehr nur ein Thema in Sachsen, sondern ein bundesweites. Denn von der veganen Fleischerei gibt es mittlerweile auch Filialen in anderen Städten in Deutschland. Wie das Unternehmen gewachsen ist und was die da alles noch vorhaben, darum geht es hier im Podcast in 2 Wochen. Alles zum Thema der heutigen Folge, also über Karls, über Robert Dahl und das Unternehmen sowie der jetzt eröffnete Freizeitpark in Döbeln. Das bekommen Sie auch auf sächsische.de. Ich verlinke auch einige Inhalte in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und noch ein Tipp abschließend. Wir haben bei sächsische.de seit einiger Zeit auch einen WhatsApp-Kanal. Dort gibt es jeden Tag eine Zusammenfassung der wichtigsten News aus, über und für Sachsen. Einfach bei WhatsApp in den Kanälen mal nach sächsische.de suchen und abonnieren. Ja, damit ist jetzt wirklich Schluss. Tschüss und bis zum nächsten Thema in Sachsen.